Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Reckers am Mikrofon. Guten Tag. In Bremerhaven ist ein Mann in eine Schule eingedrungen und hat eine Frau angeschossen. Mehr Informationen dazu hören Sie gleich. Fast 3 Monate nach Ausbruch des Ukraine-Krieges sind die Lebensmitteltafeln am Limit. Sie bekommen immer mehr Kunden. Da schauen wir nach Stuttgart. Außerdem blicken wir in Richtung Nordsee. Da könnte es bald Bohrungen nach Erdgas geben, kurz vor der Grenze des Nationalparks Wattenmeer. In Niedersachsen gibt es deshalb Streit im Landtag. Heute früh gegen 9:15 ist in Bremerhaven ein Mann in ein Gymnasium eingedrungen und hat dort eine Frau mit einer Schusswaffe verletzt. Die Polizei hat den Täter mittlerweile gefasst. Die Ermittlungen zu Tathergang und Motiv laufen. Unsere Reporterin für die Ereignisse in Bremerhaven ist Katharina Spätmann. Frau Spätmann, was weiß man denn bisher über die Tat genaueres?
Also was die Polizei schon sicher sagen kann, ist eben, dass ein bewaffneter Täter heute Morgen in die Schule reingegangen ist. Er hat dort Schüsse abgegeben und eine Beschäftigte der Schule schwer verletzt. Es ist unklar, welche Waffe verwendet wurde. Möglicherweise, da gibt es Spekulationen, könnte es eine Armbrust gewesen sein. Die Polizei will das aber weder kommentieren noch bestätigen. Die hält sich da sehr bedeckt. Und auch dazu, wie schwer das Opfer verletzt wurde, ist derzeit nichts Genaueres bekannt.
Hat der Täter außer der verwundeten Frau weitere Menschen angegriffen?
Das ist derzeit auch noch nicht mit Sicherheit zu sagen. Wir haben jedenfalls derartiges nicht gehört. Bei aller gebotenen Vorsicht kann man wohl sagen, dass sonst niemand betroffen ist. Die Polizei sagte aber, es ist kein Schüler und keine Schülerin verletzt worden, davon betroffen.
Wie viele Menschen befanden sich zu dem Tatzeitpunkt in der Schule?
Es waren 200 Menschen etwa in der Schule. Die Schülerinnen und Schüler haben sich dort zunächst mit ihren Lehrkräften in den Klassenräumen eingeschlossen. Dann kam ein Spezialeinsatzkommando und hat das Gebäude durchsucht, um auszuschließen, dass da ein weiterer möglicher Täter unterwegs sein könnte. Inzwischen, gerade vor ein paar Minuten, konnten die Schülerinnen und Schüler das Gebäude verlassen. Wir haben Rettungskräfte in orangefarbenen Westen gesehen, die da Spalier standen und blaue Tücher aufgespannt haben, um die Jugendlichen vor den Blicken der Umstehenden zu schützen. Und die werden jetzt psychologisch betreut.
Weiß man, ob das Opfer in einer besonderen Beziehung zum Täter stand?
Das ist noch völlig unklar und genauso unklar ist, welches Motiv der mutmaßliche Täter gehabt haben könnte. Es gibt allerdings ein Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, das angeblich die Festnahme des mutmaßlichen Täters zeigt. Man sieht da einen jungen Mann, der in einiger Entfernung von der Schule hier an einer Hauptausfallstraße sitzt, an einer Ampel, sich dann hinlegt und neben ihm sieht man etwas Schwarzes, ein Gegenstand, könnte vielleicht eine Waffe sein. Und man sieht auch, wie ein Passant vorbeikommt, diesen Gegenstand wegschiebt und fast im selben Moment kommen dann auch Polizeikräfte und nehmen den jungen Mann fest. Ob dieses Video authentisch ist, ob es überhaupt im Zusammenhang mit den Vorgängen an der Schule steht, das ist derzeit nicht bestätigt. Die Polizei hat gesagt, sie prüft das Video, ansonsten wollten sie sich dazu nicht äußern.
Gibt es denn in Bremen und Bremerhaven mittlerweile Reaktionen auf diese Tat?
Derzeit noch nicht, das wird man abwarten müssen. Wir haben aber gerade gehört, dass es heute für 17 Uhr eine Pressekonferenz geben soll, da erfahren wir dann mehr.
Und da werden Sie weiterhin für uns berichten. Dankeschön an Katharina Spätmann live aus Bremerhaven. Alles wird teurer, die Lebensmittel, die Energiekosten und natürlich vor allem finanziell schwache Menschen trifft das mit besonderer Härte. Es sind natürlich auch die Folgen des Ukraine-Kriegs. Spürbar ist das übrigens auch an den Tafeln, also an den Ausgabestellen für Lebensmittel, wo Bedürftige sehr günstig gespendete Lebensmittel kaufen können. Die Tafeln in ganz Deutschland klagen über den steigenden Andrang bei ihnen, der für die dort vor allem ehrenamtlich Tätigen kaum zu bewältigen ist. Im März war unsere Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg in einem Stuttgarter Tafelladen. Das große Problem war damals, es gab weniger Lebensmittelspenden und es kamen mehr Menschen und auch Geflüchtete aus der Ukraine zum Einkaufen. Jetzt, zu Beginn dieses Monats, war meine Kollegin Katharina Thoms erneut dort und sie hat nachgefragt, wie sich die Lage entwickelt hat.
Die Menschenschlange ist länger als vor ein paar Wochen, kurz vor 10 Uhr am Vormittag vor dem Eingang der Schwäbischen Tafel mitten in Stuttgart. 150 Meter bis um die Straßenecke schlängeln Dankeschön. Sich die Menschen.
Hallo. Guten Morgen. Wo ist die Bonuskarte? Haben Sie auch, ja? Ja, alles gut.
Zuerst dürfen alle Schwerbehinderten in den Tafelladen kurz in Ruhe einkaufen, weil es später so ein Gedränge gibt. Neue Kundinnen stehen auch schon an.
Ukrainer bitte hier, alle Ukrainer da.
Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine gehen bei der Tafel einkaufen, wie Natalia aus Kiew.
I came to see this market and to buy essential things. My friends told me.
Ich bin hierher gekommen, um Grundnahrungsmittel zu kaufen. Meine Freunde haben mir von dem Markt erzählt. Sie kaufen hier Gemüse, Obst, Milch, Joghurt. Die Geflüchteten brauchen meist alles, die grundlegenden Lebensmittel. Wer zum ersten Mal da ist, bekommt einen Ausweis für die Tafel, für 3 Monate. Wer aus der Ukraine kommt, muss aktuell nicht extra die Bedürftigkeit nachweisen. Im März hat der Stuttgarter Tafelladen 5 bis 6 neue Ausweise am Tag ausgestellt. 7 Wochen später, erzählt Mitarbeiter Bernd Müller, ist es 5 bis 6 Mal so viel.
30 bis 40 jeden Tag.
Neukunden.
Neukunden. Und das ist natürlich zum Tagesgeschäft. Eine enorme Belastung zusätzlich. Also wir haben jetzt eine Belastungsgrenze erreicht, würde ich sagen. Und mit unseren zusätzlichen Stammkunden ist jetzt wirklich Obergrenze.
Bernd Müller muss wieder an die Kasse. Die ersten bezahlen schon und gehen zur rechten Tür raus. Links wird jetzt richtig aufgemacht. Wegen Corona dürfen die Menschen aber nur in eine Richtung durch den Laden laufen.
Vorwärts gehen. Alle vorwärts.
In Windeseile ist es voll in dem kleinen Supermarkt.
Wagen aber draußen lassen. Wagen draußen.
Ich glaube, ich kriege die Krise, oder?
Man habe jetzt eine Stunde länger offen, bis um 15 Uhr, weil der Bedarf so groß ist, sagt die stellvertretende Leiterin der Stuttgarter Tafeln, Hilli Pressel.
Inzwischen kommen mehrere hundert Menschen mehr pro Tag, also verteilt auf die 4 Tafelläden, jetzt hier in Stuttgart-Mitte ca. 200 Kunden mehr. Wir haben im Moment wirklich fast 50% Ukrainer. Ukrainerinnen.
Die Geflüchteten, oft ohne Erspartes, ohne Job und mit wenig Geld, das sie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen. Sie seien willkommen, die Tafeln da für Notsituationen. Aber das meist ehrenamtliche Personal schaffe es einfach kaum noch, den Andrang zu bewältigen, sagt Hilli Pressel.
Die Schwierigkeit ist tatsächlich, dass wir einfach nur sehr, sehr wenig Festangestellte vom Verein haben, die das Ganze organisieren und verantworten und managen. Es ist einfach sehr, sehr schwierig, Leute an der Kasse einzuarbeiten, weil es ein sehr anstrengender Job ist. Und viele trauen sich eben nicht in den Kundenbereich und schon gar nicht an der Kasse mit Rechnen, weil wir hauptsächlich mit Menschen arbeiten, die schon sehr lange aus dem Arbeitsleben raus sind.
Der Landesverband der baden-württembergischen Tafeln hat sich jetzt mit einem Hilferuf an die Landesregierung gewandt. Der Ausnahmezustand sei nicht länger zu stemmen. Gerade hat es erste Gespräche mit dem Sozialministerium gegeben. Im März kamen von dort schon 100.000 Euro Unterstützung für die Tafeln. Weitere Gespräche und Hilfsangebote sollen folgen. In Stuttgart-Mitte sortieren Berufsschülerinnen heute palettenweise Paprikapacks, trennen die guten von den schlechten, erzählt Nele.
Bei uns in der Schule sind gerade Berufsprüfungen und deshalb dürfen wir nicht in die Schule. Und dann hat unsere Schule uns angeboten, dass wir hier einen Tag helfen dürfen.
Eine Riesenunterstützung, sagt die Ladenleitung, aber eben keine kontinuierliche Hilfe. Dabei gibt es jede Menge zu tun. Hinten im Hof werden noch die Lieferautos ausgeladen.
Hier vorne die zwei
Eins, zwei, drei, vier Reihe sehe ich von hier, die sind alle Rettich.
Ein halbes Auto voll roter Rettichstangen vom Großmarkt. Immerhin, es gäbe aktuell wieder mehr Ware, sagt Pressel.
Also vor 2 Monaten, als die Ukraine-Krise begann, hatten wir einen drastischen Einbruch von 25-30%, weil eben auch Ware in die Ukraine geschickt wurde oder an die Grenze. Das hat sich jetzt wieder ein Stück weit relativiert. Wir haben jetzt wieder relativ viel Ware, allerdings sehr, sehr wenig gemischte Ware.
Die großen Supermarktketten betonen auf Anfrage, dass sie weiter bundesweit die Tafeln unterstützen, mit Sach- und teilweise auch Geldspenden. Aber man versuche auch so wenig wie möglich wegzuwerfen. 98% der Ware werde verkauft, teilt die Rewe-Gruppe mit. Hilli Pressel hofft, wie ihre Kolleginnen und Kollegen im ganzen Land aktuell, dass sich die Lage im Frühsommer etwas entspannt. Denn ab Juni sollen Geflüchtete aus der Ukraine vom Jobcenter betreut werden, staatliche Grundsicherung bekommen und...
Das heißt, in dem Moment, wo die arbeiten können und Arbeit finden, verlieren sie die Bedürftigkeit und sind dann auch nicht mehr Tafelkunden. Das heißt, ein Teil wird wieder verschwinden von der Tafel.
Aber Hilli Pressel bleibt realistisch. Mit steigenden Energiepreisen werden auch die Nebenkosten steigen und damit voraussichtlich auch der Kundenkreis der Tafeln.
Angespannte Situation an den Lebensmitteltafeln. Aus Stuttgart berichtete Katharina Thoms. Vor 5 Jahren entdeckten die Niederländer ein großes Erdgasfeld in der Nordsee, 20 Kilometer vor den Inseln Borkum und Schiermonnikoog, an der deutsch-niederländischen Grenze. Die Niederländer, genauer gesagt das Unternehmen One Dias, wollen das Gas fördern. Bislang hat sich das Land Niedersachsen allerdings dagegen ausgesprochen. Das Gasfeld liegt nämlich sehr nahe am Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Und zu befürchten ist, dass das Wattenmeer, immerhin Weltnaturerbe, geschädigt wird. Seit dem Ukraine-Krieg ist nun aber alles anders. Heute wird der Niedersächsische Landtag aller Voraussicht nach beschließen, sein Veto gegen die Gasförderung in der Nordsee zurückzunehmen. Richtiggehend wütend darüber sind anscheinend die Grünen im Landtag. Unser Landeskorrespondent hat die Debatte im Landtag bis gerade eben mitverfolgt. Bastian Brandau. Und gibt es jetzt weiter Streit über die Gasförderung in Hannover?
Ja, die Debatte läuft noch und ist tatsächlich sehr hitzig. Da geht es insbesondere um die Grünen, denn die sind gegen das, was jetzt heute beschlossen werden soll. Das Besondere ist ja an diesem Vorgang, dass der Landtag im Oktober eben gegen die Gasförderung im Wattenmeer gestimmt hatte, mit den Stimmen der CDU und SPD. Hier in Niedersachsen ist ja eine SPD-geführte große Koalition an der Regierung. Und der Antrag damals lautete eben zum Schutz des Wattenmeeres keine Erdgasförderung in Niedersachsens Küstengewässern. Ja, und genau darum ging es heute auch wieder bei den Grünen in den Argumenten. Organisationen, die wollen diesen sensiblen Naturraum, Weltnaturerbe schützen. Und die sagen auch, wenn wir jetzt beschließen, da Gas zu fördern, das kommt viel zu spät und das bremst die Energiewende aus. Ich spiele mal einen Ton ein, das von Christian Meyer. Er ist umweltpolitischer Sprecher und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen.
Die Menge ist auch anders. Sie haben selber geantwortet, es geht nur um 22 Milliarden Kubikmeter maximal. Also nicht, dass die behaupten hier im Landtag immer wieder die dreifache Menge. Das ist weniger als 0,7% der deutschen Förderung mit allen Risiken und auch erst in ein paar Jahren. Und letzter Satz, wir lehnen es ab, unser Wattenmeer zu gefährden, denn es wäre besser, wenn man auf den Turbo bei den Erneuerbaren setzt.
Denn auch das ist die Argumentation der Grünen, es käme zu spät im Kampf gegen den Klimawandel, denn eine Förderung, die könnte wohl erst 2024 beginnen, möglicherweise noch später.
Und wie sind die Argumente der Gegenseite, also von den Koalitionsparteien SPD und CDU und auch von der FDP?
Ja, gerade hat hier Stefan Bürkner gesprochen, der Fraktionsvorsitzende der FDP, die in der Opposition sind und sich hier, das ist ja auch eine Besonderheit, eben andersrum als es zuletzt die Grünen waren, stellen sich jetzt die FDP an die Seite der Großen Koalition. Das Hauptargument sind die Folgen des Ukraine, also des russischen Überfalls auf die Ukraine und die Folgen eben auch für die deutsche Gasversorgung. Das Gas kommt in Zukunft nicht mehr aus Russland, soll nicht mehr aus Russland kommen, soll eben auch mit heimischem Gas ein Stück weit kompensiert werden. Das hat Bernd Althusmann gesagt, er ist der Wirtschaftsminister von der CDU, bei der Debatte vor 2 Tagen zum selben Thema.
Zur Verringerung der Abhängigkeit von russischem Gas muss neben mehr Gasimporten aus verlässlichen Lieferländern auch die heimische Gasförderung in den Fokus genommen werden. In diesem Zusammenhang beabsichtigt die Landesregierung einem niederländischen Konsortium, die Erdgasförderung in der Nordsee im deutsch-niederländischen Grenzgebiet unter strengen Umweltauflagen und mit besonderen Kontroll- und Monitoringrechten des Landes zu bewilligen.
Eben als Brücke in die CO2-Neutralität, wie es hieß. Und natürlich würden dabei alle umweltrechtlichen Belange berücksichtigt. Das wurde heute auch nochmal von CDU und SPD betont. Aber schon auch, dass das natürlich ein Dilemma sei, in dem man sei, denn man wolle den Klima schützen und natürlich auch das Wattenmeer. Aber man brauche nun einmal in diesem Moment das Gas.
So viel zur Debatte in Hannover. Kommen wir mal zu den Anrainern. Die Nordseeinseln Borkum, Jüst und Norderney wollen sich gegen die Erdgasförderung wehren, haben sie schon angekündigt, und zur Not auch klagen. Wie ist deren Sicht auf die Dinge?
Ja, von Borkum selbst, da wird man die Bohranlagen sehen, also diese Einrichtungen, das ist natürlich schon erstmal ein Einschnitt, der eben sehr sichtbar ist, aber da geht es vor allem auch um die Auswirkungen unter Wasser, wenn man so will, und um den Schutz des Wattenmeeres, denn diese Bohrung, die ist zwar nicht im Nationalpark, dem besonders geschützten Bereich, aber eben nur wenige Kilometer entfernt, und auch dort ist das Wattenmeer natürlich ein sehr sensibler Bereich und eh schon unter Druck wegen des menschlichen Eingriffs und den Folgen des Klimawandels. Man befürchtet also auf den Inseln auch ganz konkret Verunreinigungen, etwa durch die Bohrung. Ja, und der Klageweg, der wird den Inseln offen stehen, wenn denn das bergrechtliche Verfahren aufgenommen wird. Denn das ist ja das, wo früher heute sozusagen der Landtag aller Voraussicht nach den Weg freimachen wird, dass eben ein bergrechtliches Verfahren aufgenommen wird.
Also der Anfang eines Prozesses, vielleicht noch kurz zum Schluss. Sollte es zu der Förderung kommen nach diesem Verfahren, wie groß wäre dann so die Bedeutung der Fördermenge für den Energiebedarf Deutschlands?
Auch das ist hier ein wesentlicher Teil der Debatte. Das ist unklar, weil noch nicht einmal klar ist, wie viel Gas sich überhaupt in diesem Gasfeld befindet. Die Zahlen sind da zuletzt gesunken. Heute waren wir es, wir haben es kurz gehört, im Ton von Christian Meyer in der Antwort des Wirtschaftsministeriums 22 Milliarden Kubikmeter. Und die Förderung würde ja erst in ein paar Jahren starten. Zum Vergleich, Deutschland hatte im Vorjahr knapp 90 Milliarden Kubikmeter im Jahr verbraucht. Also da würden wir über einen geringen Anteil von wenigen Prozent reden. Die Kritiker sagen höchstens 1%. Und da stellt sich die Frage, ob man das nicht besser durch Einsparmaßnahmen kompensiere und somit eben den Eingriff ins Wattenmeer vermeide.
Und wenn alle Hindernisse aus dem Weg geräumt sein sollten, wann würden die Bohrungen beginnen und würde das Erdgas zur Verfügung stehen?
Also genau, heute könnte der Weg freigemacht werden für dieses bergrechtliche Verfahren. Das würde dann den Antrag prüfen, der eben bisher nicht geprüft wurde. Und das unterliegt einer Behörde, die dem Wirtschaftsministerium hier nachgeordnet ist. Das ist dann ein ganz regulärer Vorgang, wenn man so will. Der Antrag dieser niederländischen Firma würde geprüft. Einwände könnten erhoben werden, Klagen angestrengt. Und das Unternehmen selbst gibt an, dass es möglicherweise 2024 losgehen könne mit diesen Bohrungen dort vor Bochum.
Dankeschön für diese Informationen von unserem Niedersachsen-Korrespondenten Bastian Brandau. Und das war's von Deutschland heute. Mein Name ist Ute Reckers. Ich sage danke und tschüss.